Brad und Kurt haben beide schon erwähnt, dass in der Bibel öfters die Worte "fürchte dich nicht" zu lesen sind. Fürchte dich nicht oder sorgt euch nicht. Jesus sagt an manchen Stellen, sorgt euch nicht. Nun, wenn jemand sagt, fürchte dich nicht, dann was muss ich denn dann tun, wenn ich mich nicht fürchten soll? Oder wenn ich mich vor bestimmten Dingen nicht fürchten soll, was soll ich denn dann an anderer Stelle tun? Es ist oft so, in der Bibel, das lesen wir zum Beispiel bei Paulus im Epheserbrief, dass er oft sagt, tut das nicht, tut dafür dieses. Wir wollen etwas, was wir nicht tun sollen, mit etwas ersetzen, was wir tun sollen. Und wenn wir uns nicht fürchten sollen vor Umständen oder Menschen, was sollen wir denn dann tun? Das wäre die Antwort auf unsere Angst. Und das ist die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, die sagt uns, wir sollen eben Gott fürchten anstatt Menschen. Vor vielen Jahren, als ich noch Buchhändler war, arbeitete ich von Zeit zu Zeit mit einer Frau mittleren Alters. Die hat die Post bei uns erledigt und ich bot ihr ein Stück Schokolade an. Und sie lehnte ab mit den Worten, ach nein, nein, ich muss auf meine Figur achten. Worauf ich zur Antwort gab, ach komm, so ein kleines Stück Schokolade macht doch den Braten auch nicht feiß. Zum Glück hatte sie wie ihr jetzt Humor und sie lachte. Aber ich glaube, das hat sie getroffen, denn was ich eigentlich sagen wollte, ist, ein kleines Stück Schokolade schadet seiner Figur nicht. Sie hat vermutlich, wie ihr verstanden, so ein kleines Stück Schokolade macht dich nicht dicker, als du sonst schon bist. Und das war natürlich nicht das, was ich so wollte. So ähnlich kommen mir die Worte vor unseres Herrn Jesus, wenn er zum Beispiel uns unsere Ängste nehmen will mit folgenden Worten. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr, fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Also diesen Satz fand ich noch nie besonders beruhigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf den ersten Blick kommt er mir so vor, wie wenn ein Kind zum Vater sagt, Papi, ich habe Angst vor dem Hund im Garten. Und der Papi sagt, dann hab keine Angst vor dem Hund im Garten, mein Sohn, hab vielmehr Angst vor den Atombomben der Russen. Okay, jetzt bin ich wirklich beruhigt, jetzt habe ich Angst vor dem Hund und vor den Atombomben. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Jesus uns sagen möchte. Es ist nicht das, was Jesus auslösen möchte. Vielmehr meint er, wenn wir geprägt sind von Gottes Furcht, dann wird unsere Menschenfurcht kleiner. Und darum geht es letztlich. Das ist die Gliederung und das Thema meines Vortrages. Gottes Furcht, die Antwort auf unsere Angst. Ich habe drei Punkte. Was ist die Gottesfurcht? Was bringt mir die Gottesfurcht? Und wie werde ich gottesfürchtiger? Edward Welch weist in einem Buch über Angst, das noch nicht übersetzt ist, auf Deutsch mit dem Titel Running Scared. Er weist darauf hin, dass die Furcht vor Gott, die Gottesfurcht, von der Jesus hier redet, die kann nichts Schreckliches sein. Denn die gottesfürchtigste Person, die je lebt, war unser Herr Jesus. Also wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir einen Menschen, der in vollkommener Weise Gott gefürchtet hat. So sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 11, Vers 2. Auf ihm, auf dem Messias, auf Jesus, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist der Furcht des Herrn. Nun, Jesus war Mensch, er war 100% Mensch, er hatte Hunger, er hatte Durst, er wurde müde, er konnte traurig sein, weinen, er freute sich in der Gesellschaft beim Essen und erbarmte sich über gequälte und geplagte Menschen. Und doch hatte er keine Angst vor Menschen, er hatte keine Angst vor dämonischen Kräften. Er zitterte nur vor dem Urteil, das am Kreuz auf ihn wartete, den Zorn Gottes über die Sünde zu tragen, den Gott über seinen Sohn ausgoss. Und weil dieser Zorn Gottes ein für alle Mal über Jesus ausgegossen war, müssen wir diesen Zorn nicht mehr fürchten, wenn wir Christus vertrauen, wenn wir wiedergeboren sind durch seinen Geist. Die Furcht Gottes, die Jesus kannte, die ist nichts Schreckliches, denn Jesus besaß sie auf vollkommene Weise und er sah dabei gelassen aus. Und daraus dürfen wir vorsichtig folgern, je mehr wir es lernen, Gott zu fürchten, desto mehr können unsere Ängste abnehmen. Was ist die Gottesfurcht? Ich würde sagen, es gibt verschiedene Aspekte der Beziehung Gott gegenüber. Gottesfurcht, das sind verschiedene Aspekte der Beziehung Gott gegenüber. Ich habe das hier mal ein wenig bildlich dargestellt, so wie ein Diamant, der verschiedenartige Strahlen aussendet, wenn er sich im Licht spiegelt. So hat die Gottesfurcht diese verschiedenen Aspekte. Und das geht von Erschrecken, tatsächlich, die Ehrfurcht, das Staunen, das Anbeten, Vertrauen, die Freundschaft, Freude, Liebe und Hingabe. Und die Folgen dieser Gottesfurcht sind tatsächlich, je mehr mein Leben davon bestimmt ist, desto mehr fange ich an, Menschen zu lieben, statt sie zu fürchten. Nun, die Frage ist natürlich, wie können wir wachsen in dieser Gottesfurcht? Wie können wir wachsen? Wie können wir zunehmen? Denn ich denke, wir können alle wachsen in diesem Bereich. Wir sind da noch nicht angekommen. Nun, der Heidelberger Katechismus aus dem Jahr 1536, der stellt viele Fragen über den Glauben und an einem Ort, an mehreren Orten eigentlich, stellt er die Frage nach dem persönlichen Nutzen der Lehren, die er darstellt. Der Heidelberger Katechismus, das sind Fragen und Antworten über den Glauben, über den evangelischen Glauben. Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die erste Frage. Und dann kommt die Antwort. Mein einziger Trost im Leben und Sterben ist, dass ich mit Leib und Seele nicht mir, sondern meinem treuen Heiland gehöre, der mich mit seinem treuen Blut erlöst hat und so weiter, nichts aus seiner Hand reißen kann und der Satan mich nicht antasten kann. Und dann geht es so weiter und immer wieder kommt die Frage, nun was nützt mir das? Was nützt mir das? Frage 45, da geht es um die Auferstehung. Die Frage, was nützt mir die Auferstehung Christi? Oder dann in der Frage 49, nun was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Und darum wollen wir, bevor wir uns überlegen, wie wir wachsen in der Gottesfurcht, wollen wir uns fragen, was nützt uns die Gottesfurcht? Was nützt sie uns? Was bringt sie uns? Das ist eigentlich eine postmoderne Frage. Was bringt sie mir denn? Und die ist nicht nur falsch, diese Frage. Im richtigen Kontext ist es tatsächlich so, dass wir fragen dürfen, was habe ich denn davon? Und die Bibel gibt uns auch Antworten darauf. Verschiedene Stellen, zum Beispiel Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Also es ist der Anfang der Weisheit und wir werden einsichtig, wenn wir in der Gottesfurcht leben. Sprüche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Das sind gerade zwei Dinge. Also wir können etwas vermeiden. Dinge, die uns in den Tod führen, dürfen wir meiden. Und wir finden darin die Quelle des Lebens. Hier ist der Ursprung und der, wie soll ich sagen, das, was uns immer wieder neu gegeben wird, das Leben, die Quelle. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Wer möchte, wer wünscht sich nicht ein starkes Vertrauen, das sich sogar auf die Kinder auswirkt? In der Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Also wir lernen hier, das Böse zu meiden, wenn wir wachsen in der Furcht des Herrn. Oder der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das ist Christus, der sich für uns einsetzt, der uns beschützt, der um uns lagert und uns befreit aus schlimmen Situationen und natürlich von der Sünde, von der Gefangenschaft des Satans. Psalm 34, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wir haben einen Mangel an Mangel. Das sind 6 Dinge oder mehr Dinge, mehr als 6 hier, 8 Dinge, die uns versprochen werden. Das ist der Gewinn der Gottesfurcht. Weisheit und Einsicht, Leben, starkes Vertrauen, Bewahrung vor Sünde, Freude, Schutz und Befreiung, Fülle, Zuflucht. Diese Dinge und noch mehrere könnten wir vermutlich finden, wenn wir uns fragen, ja, was für ein Gewinn hat die Gottesfurcht? Lohnt es sich, hier zu investieren, hier zu wachsen? Selbstverständlich. Und wir können es auch. Das wird uns in der Bibel auch mitgeteilt. Kommt, ich will euch lehren, die Furcht des Herrn. Das ist etwas, darin können wir zunehmen. Und darum geht es in den nächsten Minuten. Zuerst einmal die Furcht des Herrn, das ist ja ein Beziehungsbegriff. Das hat mit meiner Beziehung zu tun, meinem Verständnis und meiner Erkenntnis. Wie erkenne ich und wie verstehe ich und welche Beziehung habe ich zum dreieinigen Gott? Und wie bei allen Beziehungen ist das nicht automatisch, dass das einfach so kontinuierlich läuft und kontinuierlich wächst, dass es immer nur aufwärts geht oder mehr in die Tiefe hinein, sondern es gibt Zeiten von großer Nähe in einer Beziehung, es gibt Zeiten von einer relativen Gleichmütigkeit oder von einer zunehmenden Kälte. Es gibt Zeiten, wo wir tief bewegt sind und Zeiten, wo es eher scheint, wir unempfindlich sind auf die Dinge, die Gott in unserem Leben tut und wirkt. Und manchmal machen wir einen großen Schritt in unserer Erkenntnis. Nun, ich erinnere mich an eine Zeit, als ich Buchhändler war in Winterthur, da fand ich ein Buch im Regal und las da Arthur Pink, Die Souveränität Gottes. Das interessierte mich, hatte keine Ahnung, las das Buch und das revolutionierte mein Gottesverständnis. Es forderte mich heraus, es sprengte meine Grenzen, wie ich bisher über Gott dachte. Und ich muss sagen, ich dachte bisher sehr, sehr klein über Gott. Und ich musste dieses Buch 3-mal hintereinander lesen. Weil ich dachte, na, das kann jetzt nicht sein, was ich da gelesen habe. Das muss ich jetzt nochmal, das ist sicher alles falsch. Ich muss das beweisen, dass das nicht stimmt. Ich las es ein 2. Mal. Ich habe es heute mitgebracht und ihr seht an den Seiten hier, wie die Lose fast herausfallen. Das wurde oft gebraucht und ich habe immer wieder darin gelesen und musste mich vergewissern. Und es hat wirklich meine Grenzen und mein Verständnis von Gott verändert. Und ich begann zu begreifen, was Gnade wirklich bedeutet. Und das tönt jetzt eigenartig, aber ich bekam ein theologisches Fundament für moderne Anbetungslieder. Majestät, Herrlichkeit, Pracht, Macht. Ich dachte immer, ach, diese Charismatiker immer mit ihren überschwänglichen Begriffen, das ist irgendwie mir nicht so sympathisch. Plötzlich verstand ich zu begreifen, dass dieser Gott wirklich eine Herrlichkeit ist, eine Majestät, eine souveräne Kraft, der alles machen kann, was er will und was er sich wünscht. Das hat wirklich zutiefst etwas in mir verändert Und dann ein weiteres wichtiges Buch in dieser Linie war John Pipers Sehnsucht nach Gott. Da erkannte ich plötzlich, dass ich mich an Gott freuen kann. Noch mehr, als ich es bisher gedacht hatte. Dass diese Freude zu suchen in Gott etwas ist, was genau das ist, was wir brauchen. Und wie Piper so schön sagt, wir sind viel zu stark zufrieden, das hat er, glaube ich, von C.S. Lewis, also wir freuen uns viel zu wenig an Gott, weil wir gar nicht verstehen, wie sehr wir uns noch mehr freuen könnten. Also das waren Quantensprünge in der Erkenntnis von Gott. Aber, und das möchte ich jetzt eigentlich sagen, zwei Bücher, Peng Tetsch Bum, und was hat sich verändert? Tatsächlich dadurch. Das ist so wie eine Brausentablette, oder? Die hast du mal, aber die musst du irgendwann ins Glas werfen und dann geht das sehr, sehr langsam. Die einen Brausentabletten, da habe ich schon keinen Durst mehr, bis die endlich sich aufgelöst hat. Damit will ich sagen, dass ein Quantensprung der Erkenntnis sich oft nur langsam im Alltag, im Druck und den Anstrengungen auslöst. Und ich glaube, ohne Gott einschränken zu wollen, aber ich glaube, im Allgemeinen wachsen wir langsam in der praktischen Gottesfurcht, im Alltag. Es geht nicht von heute auf morgen, das ist ein lebenslanges Projekt. Und weil Gottesfurcht mit Beziehung zu Gott zu tun hat, geschieht es eben nur in der wirklichen Begegnung. So sagt auch der Apostel Paulus, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Hier sehen wir, dass das eine anhaltende, wachsende Sache ist, diese Verwandlung in das Bild Christi. Und die Verwandlung in das Bild Christi ist auch die Verwandlung zu mehr wahrer Gottesfurcht. Sie geschieht vom Heiligen Geist dadurch, dass wir Begegnung haben mit dem lebendigen Christus. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und so werden wir verwandelt. Dann, wenn wir ihn anschauen, dann, wenn wir ihm begegnen. Wie oft las ich schon Bücher über Heiligkeit und Demut und Gebet und ich dachte, wenn ich dieses Buch gelesen habe, dann bin ich demütiger. Ja, ich bin so, sorry. Ich glaube, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann bin ich heiliger, wenn es um Heiligkeit geht, oder demütiger, oder ich bin ein größerer Beter, wenn ich es gelesen habe. Du musst dieses Buch über Gebet unbedingt lesen, das macht dich zu einem besseren Beter. Das Buch macht überhaupt nichts. Es zeigt mir bestimmte Dinge auf. Aber ich werde noch nicht durch das Lesen eines Buches verändert. Das ist wie im richtigen Leben. Du kannst ein Buch lesen über Schwimmen. Ja, kannst du deswegen plötzlich schwimmen? Nein, du kannst noch nicht wirklich schwimmen. Das lernst du nur im Wasser. Wirklich schwimmen lernt man nur im Wasser. Im Wasser, da lernst du aber, das zu tun, was du in der Theorie gelesen hast. Und darum ist das Lesen nicht falsch. Es gibt ja auch die anderen, oder? Die sagen, ja, jetzt musst du einfach mal ins Wasser springen und sehen, was passiert. Würde ich niemandem raten, der nicht schwimmen kann. Man könnte es lernen, man könnte aber auch ertrinken. Und darum ist die Theorie nicht falsch oder nicht, dass ich lese keine Bücher, weil ich bin das, das verändert mich sowieso nicht. Ich besuche keine Konferenzen, das verändert mich sowieso nicht. Ich besuche keine Gottesdienste, das so und so weiter. Oder? Das wäre auch wieder falsch. Und so ist es. Der Vortrag oder das Buch, die können uns sagen, was wir tun, um nicht zu ertrinken, wenn wir im Wasser sind. Oder? Und das ist wichtig. Geistliche Schwimmbewegungen, die wollen wir betrachten, um uns fit zu machen und um uns wachsen zu lassen. Und diese Schwimmbewegungen, die müssen wir nicht nur tun, bis wir schwimmen. Das wäre eben auch der Irrtum, oder? Also ich mache diese Bewegungen, bis ich schwimme und wenn ich schwimme, dann kann ich ja aufhören, weil dann schwimme ich ja. Nein, ich muss dranbleiben. Ich muss immer bewegen und bewegen und so bleibe ich am Schwimmen. Sorry? Ah, Hast du eine gute... Du kannst schon reden. Ich dachte nur, ich habe etwas verpasst oder so. Genau. Gut. Genau, das Tote Meer, das ist die große Ausnahme. Aber das ist ja auch tot, oder? Auch da kann man ertrinken übrigens, wenn man sich auf die falsche Seite dreht, oder? Genau. So ist es im Wachsen. Also beim Schwimmen braucht man zwei Arme, mindestens Beine auch noch, wenn man es richtig machen will, aber mindestens zwei Arme. Und so müssen wir auch wachsen in der Furcht des Herrn. Da gibt es zwei Arme, es gibt wie zwei Bereiche in unserem Leben. Das ist einerseits der private, der persönliche Bereich und der andere, das ist der öffentliche, der gemeinschaftliche Bereich. Das wurde auch schon kurz angetönt. Wir wollen zuerst den persönlichen Bereich annehmen. Das Erste, was wir tun können, ist, dass wir einfach beten. Denn Gottesfurcht ist nichts Natürliches. Das können wir nicht auf eine natürliche Art und Weise erwerben oder erlernen, sondern das ist das etwas, was der Heilige Geist in unserem Geist, in unserer Seele bewirkt. Er tut es. Das ist zutiefst übernatürlich. Und darum bitten wir ihn täglich in der Gottesfurcht zu wachsen, diese größer werden zu lassen. Diese Bitte ist ja auch enthalten in unser Vater. Geheiligt werde dein Name. Mach deinen Namen heilig in meinem Leben. Lass ihn größer werden in meinem Leben. Lass mich dich mehr erkennen. Dein Name soll größer und mächtiger werden, mich mehr beeindrucken. Gebet ist also etwas Unerlässliches fortwährend. Und darum beten wir ja auch täglich, dass in unser Vater, wenn wir es täglich beten, es ist gedacht als ein tägliches Gebet, unser Vater, geheiligt werde dein Name. Das Zweite, das sind ja keine Hexereien hier, lies in der Bibel. Das haben wir auch schon gehört. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. So heißt es im Psalm 119. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht sündige, mit anderen Worten, damit die Furcht des Herrn in mir bleibt und ich bewahrt werde vor dem Bösen, wie es an einer anderen Stelle heißt. Das Wort Gottes spielt eine zentrale Rolle. Ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Dazu müssen wir die Vorschriften lesen und kennen und verinnerlichen. Psalm 119, lass sich zu mir wenden, die dich fürchten und deine Zeugnisse erkennen. Psalm 119, Vers 79. Gottesfurcht geschieht eben dadurch, dass man Gottes Wort behält, erkennt und tut und uns damit beschäftigen. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir drei Dinge tun. Einige von uns lesen die Orientierung oder den guten Start oder diese Bibellesehilfen und die sind je nachdem manchmal ein wenig besser, manchmal ein wenig oberflächlicher. Aber ich denke, wir können das auch mal weglegen, dieses Heft, und uns selber ein paar Gedanken machen und uns drei Fragen fragen. Drei Fragen stellen. Erstens, wie weist dieser Abschnitt auf Christus hin? Seht ihr, wenn die Bibel sagt, dass wir im Angesicht Christi in sein Bild verändert werden, dann wollen wir nichts anderes als Christus in der Schrift erkennen. Und darum, wenn wir einen Abschnitt lesen, fragen wir uns, wo erscheint in diesem Abschnitt Christus? Das ist die erste Frage. Er ist das Zentrum der Schrift des Alten und Neuen Bundes. Wo erscheint Christus? Die wichtigste Frage. Ich habe heute Morgen im Epheser gelesen, Kapitel 6. Da las ich diese Anordnung, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, ihr Eltern erzürnt die Kinder nicht, dann ihr Knechte gehorcht euren Herren in der Furcht des Herrn ohne Augendienerei. Denn ihr wisst, dass euer gutes Tun vom Herrn belohnt wird. Das ist eine großartige Sache. Wo erscheint in diesem Text Christus? In erster Linie nirgends. Plötzlich merke ich, Moment, Christus ist überall. Die Eltern bilden Christus ab, denen die Kinder in Christus gehorchen sollen. Der Chef ist ein Bild für Christus, dem ich diene, nicht eben vor den Menschen, vor den Augen der Menschen, wie wir gestern gehört haben, sondern wir tun es für den Herrn. Und wir tun es aus der Kraft des Herrn. Wenn wir zurückgehen in Epheser 4, lesen wir, dass wir nicht mehr leben wie die Heiden, die Gott nicht gekannt haben, sondern wir haben den neuen Menschen, wir haben Christus angezogen. Jetzt leben wir selber in der Kraft Christi für Christus. Da ist Christus überall eigentlich. Die zweite Frage, welche expliziten oder impliziten Versprechen Gottes gibt es im Text, welche sind an Bedingungen geknüpft und welche sind bedingungslos? Nun, nicht jedes Versprechen wird explizit ausgesprochen in einem Text, manchmal ist es darin enthalten, und nicht jedes Versprechen ist ein Versprechen, das an Bedingungen geknüpft ist. Gott macht manchmal bedingungslose Versprechen und manchmal macht er Versprechungen, die an Bedingungen geknüpft sind. Diese Dinge zu unterscheiden, die sind gut. Dass ich merke, aha, ein Versprechen gilt, aber es gehört eine Bedingung dazu. Oder ein Versprechen gilt einfach so, ohne dass ich irgendeine Bedingung erfüllen kann. Ich habe da das Versprechen gefunden, dein Verhalten, dein Dienst wird von Gott belohnt. Egal welchem Herrn du dienst, letztlich dienst du Christus und darum musst du es nicht vor den Augen der Menschen tun, sondern du kannst es immer tun, weil du weißt, all das Gute, das du tust, wird von Christus belohnt. Wie entspannend ist das? Selbst wenn niemand es sieht, ich werde von Christus belohnt für das Gute, das ich tue. Und dann im Text, zu welchem Handeln fordert Gott mich hier im Text auf? Da fand ich einfach, lebe in der Unterordnung derer, die dir vorstehen. Tue es, diene ihnen und tue das, was sie von dir fordern, was sie rechtmäßig von dir verlangen dürfen. Tue diese Dinge, schlicht und einfach im Vertrauen. Drei einfache Fragen, und wenn ich mir diese Dinge aufschreibe, dann habe ich schon eine wunderbare Andacht und habe meinen Bibellesezettel sogar selber geschrieben und werde reich dadurch beschenkt. Diese Zeit, das muss ja nicht dreiviertel Stunden gehen. Es kommt nicht darauf, wie lange, es kommt darauf, wo sehe ich Christus im Text und seine Versprechen aus dem Evangelium. Und wie kann ich darauf im Vertrauen antworten? Das ist eine Form des Wachstums in der Furcht des Herrn. Und hier geht es nicht einmal, das möchte ich betonen, ich muss nicht einmal unbedingt immer nur die Texte suchen, die über die Furcht oder Angst reden, sondern hier geht es ganz allgemein darum, wie kann ich in der Furcht des Herrn wachsen, ohne mich jetzt spezifisch auf ein Thema zu fixieren. Verbringe Zeit im Gebet. Paulus betet für die Christen, dass sie imstande sind, die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen und dass sie mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Also dieses Gebet kann man ja auch jeden Tag fünfmal beten und sich neu überlegen, was bedeutet, dass die ganze mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Unwahrscheinlich dieses Gebet. Gebet ist ja direkte Anrede. Ich spreche Gott direkt an, meinen himmlischen Vater. Es ist auch ein Bekenntnis, ich bin abhängig von dir. Ich bete um diese Dinge in der Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Und auch hier geht es nicht um die Länge, so lange wie möglich zu beten, aber es hilft, wenn ich mir Zeit freischaufle, wo ich nichts anderes tue, als mich mir dem Gebet zu widmen. Es gibt auch diese Form des Gebets, die ich während dem Tag, diese Stoßgebete, und die sind gut, aber Stoßgebete sollten nicht die einzigen Gebete sein. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe auf meinem iPad ein Gebets-App installiert. Das ist sehr hilfreich, da kann man Einstellungen machen, wofür will ich einmal in der Woche beten, wofür will ich jeden Tag beten. Ich kann Kategorien eingeben, Familie, Gemeinde, Regierung, Mission und so weiter. Und das wird mir dann alles jeden Tag pünktlich, wenn ich möchte, serviert, sodass ich erinnert werde. Also ich habe es da wirklich leicht. Und man kann da auch aufschreiben, erhörte Gebete, man kann die Gebete archivieren. Es ist wirklich eine große Hilfe. Aber ich muss immer noch selber die Sache tun. Eine weitere große Hilfe, die mir in letzter Zeit geholfen hat, ist so ein kleines Gebetsbuch, The Valley of Vision. Hier sind über 200 oder fast 200 Gebete, 190 rund Gebete enthalten. Und ich bin schon erstaunt, Gebete der Puritaner, ich glaube, wir haben sie nicht hier, gell? Es gibt 4 kleine Bände in Deutsch, die sind alle hier drin. Wer Englisch kann, sollte das sich auf Englisch bestellen, denke ich, in einer kleinen, tollen Version hier. Ich käme nie auf die Idee, mit solchen Worten zu beten. Also ich denke manchmal, das ist ja Wahnsinn, oder? Wie kann man nur beten? Und es geht ja auch nicht darum, die tollen Worte zu benutzen, damit ihr mich nicht falsch versteht. Aber wenn ich diese Gebete lese, dann wird mein Gebetshorizont erweitert. Dann merke ich plötzlich, so kann man ja auch noch beten. Das ist ja gar nicht langweilig. Oder zu beten, ja Herr, danke vielmals für den Tag und es ist gut und du weißt heute, gell, Sorgen nicht und so weiter. Und hilf schnell bitte und für was will ich noch beten? 5 Minuten, oder? Hier kann man wirklich sich vertiefen in die Beziehung und in das, was unser Herr getan hat. Also das ist eine wirkliche Hilfe, auch zu wachsen. Gebete der Puritaner, 4 kleine Bändlein, das kommen wahrscheinlich noch, laufen weitere raus im 3L-Verlag, wenn es mich nicht täuscht. Gell? Dann das letzte noch, lies Bücher. Gott hat der Gemeinde Lehrer gegeben. Nun, die Lehrer, das sind in erster Linie Menschen und das sind in erster Linie Menschen in der Gemeinde, aber es gibt auch gute Bücher, die uns in die tiefere Erkenntnis des dreieinigen Gottes und seines Erlösungswerkes führen. Bücher sind eigentlich Lehrer der Gemeinde. Darum ist es wichtig, dass wir Bücher lesen und die richtigen Bücher lesen, Bücher vertrauenswürdiger Lehrer. Ich habe als Buchhändler, als ehemaliger Buchhändler immer ein wenig darüber daran gelitten, dass vor allem die Romane bei den Christen gekauft wurden. Wir wussten immer, wenn ein neuer Roman der Zionschronik, ich weiß nicht, vielleicht sagt das einigen von euch noch etwas, wenn ein neuer Band der Zionschronik herauskam, dann konnten wir immer 44,40 bestellen. Das heißt, 40 Bücher und 4 Gratis-Exemplare. Das war so das Angebot der Verlage. Je mehr Bücher wir bestellten, desto mehr Gratis-Exemplare bekamen wir. So 44,40 oder 55,50, weil diese Bücher gingen weg wie heiße Semmeln. Das Buch Die Souveränität Gottes, das habe ich gekauft und das war wahrscheinlich das Einzige, das wir verkauft haben in diesen 4 Jahren. Also wir sehen, es ist wirklich wichtig, dass wir die richtigen Bücher lesen und nicht nur christliche Romane. Das ist manchmal auch gut. Ich möchte das nicht einfach grundsätzlich sagen, ist nichts. Aber es gibt einige gute Bücher, die uns helfen, in der Furcht des Herrn zu wachsen. Und hier zum Beispiel, wie schon gesagt, Arthur Pink, Die Souveränität Gottes, oder John Piper, Die Sehnsucht nach Gott, die habe ich schon erwähnt. Dann gibt es auch von Ed Welch das Buch, das haben wir hier auf dem Büchertisch, Befreit Leben. Hier geht es um die Befreiung von Menschenfurcht und um das Wachsen in der Gottesfurcht. Da gibt es 2 sehr gute Kapitel, Kapitel 6 und 7, die ebenfalls darüber reden, wie wir wachsen können in der Furcht des Herrn. Das ist der private, persönliche Teil. Das ist der eine Schwimmarm. Der andere ist der öffentliche, der gemeinschaftliche Bereich. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Nimm teil, nimm regelmäßig teil am Gottesdienst. Kolosser 3 sagt der Apostel, wie schon gesagt, das Wort des Christus wohne reich in euch. Und jetzt könnte man sagen, ja, da lese ich die Bibel. Aber er sagt, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und im Epheserbrief an dieser Stelle sagt der Paulus, lasst euch erfüllen mit Heiligen Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, in geistlichen Liedern singt und spielt in euren Herzen. Also dieses Zueinander, das kann nur in der Gemeinschaft geschehen. Dieses Zueinander singen, wenn wir gemeinsam aneinander zusingen auch, da geschieht etwas. Da wirkt der Heilige Geist in unserer Mitte. Das ist nicht die persönliche Andacht, sondern die gegenseitige Verkündigung, die gemeinsame Teilnahme am Abendmahl, das einander Zusingen der Lieder und das einander ernst nehmen und annehmen, auch in den Gebeten. Im Alten und im Neuen Testament sehen wir oft, dass die Versammlung der Heiligen der Ort ist, wo Gott in seiner Gegenwart anwesend ist, wo er sich besonders zeigt und wo unsere Hingabe oder unsere neue Hinwendung und unsere Liebe zu ihm wachsen kann. Und das andere hier, Pflege von jüngerschaftlichen Beziehungen. Das können Kleingruppen sein, also Hauskreise oder auch eine zweierschaftliche Beziehung, vielleicht auch eine seelsorgerliche Beziehung, wo man gemeinsam über Herausforderungen, über Freude und Nöte sprechen kann, in konkrete Situationen. Das kann man manchmal nicht ausbreiten vor mehreren Menschen. Manchmal braucht es auch eine Zweierschaft. Und ich denke, was wir hier tun, Seelsorge, das ist eigentlich ein Unterbereich der Jüngerschaft, wenn wir so wollen. Seelsorge ist nichts anderes als die Anwendung biblischer Wahrheiten des Evangeliums in unsere konkreten Nöte hinein. Und das ist das Leben in der Nachfolge, das Leben in der Jüngerschaft. Wie kann ich nachfolgen in einem konkreten, vielleicht massiven, chronischen Problem oder in einer momentanen Auseinandersetzung? Und das sind diese jüngerschaftlichen Beziehungen. Und ich kann ein kleines Beispiel noch nennen. Ich erinnere mich an jemanden, der unter ernsthaften Angstzuständen liegt. Es war so schlimm, dass dieser jemand nicht mehr arbeiten konnte, nicht mehr zur Arbeit gehen, hatte massive Ängste auf dem Arbeitsweg. Und der Psychotherapeut hatte gesagt, nun, diese Angst, stell dir einfach vor, das ist wie ein Hund, der neben dir herläuft, der beißt dich nicht. Das ist eigentlich dein eigener Hund. Der läuft und du musst ihm nicht so viel Beachtung schenken. Und dann kam diese Person zu mir und wir fingen an, die Herzenshaltungen hinter dieser Angst zu verstehen. Etwas, was Kurt schon erklärt hat und Brad gestern. Was steckt hinter dieser Angst eigentlich? Hinter dieser, ich bin allein, ich muss mein Universum selbst regieren und da sind diese Gefahren. Und wer hindert mich denn daran, dass ich vielleicht nicht auf das Bahngleis springe, wenn der Zug kommt? Das war diese Angst. Es könnte sein, dass ich auf das diese Person hatte keine Selbstmordgedanken. Da war die surreale Angst, ich könnte runterspringen auf das Bahngleis, wenn der Zug einfährt. Und niemand kann mich davon abhalten. Da ist niemand. Ich muss mein Leben selber im Griff haben. Das war die Antwort. Wir haben diese Dinge angeschaut und haben Gott in diese Situation hineingeholt, sein Reden. Und wir haben angefangen, biblische Strategien festzulegen. Was könntest du nun tun? Und wir haben eine Stelle besonders angeschaut, die Brad noch heute Nachmittag mit uns ansehen wird. Die vollkommene Liebe. Angst ist nicht in der Liebe, Furcht, Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und dann haben wir angefangen, über diese Dinge nachzuleben. Die Liebe, die Christus zu ihr hat und die Liebe, die sie weitergehen kann. Und was bedeutet diese Liebe konkret, wenn sie unterwegs ist auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz? Und was spielt die Liebe für eine Rolle, wenn sie ihre Arbeit tut, die nicht sehr herausfordernd war, ehrlich gesagt. Und plötzlich fing sich da langsam an, etwas zu verändern. Und das geschah durch eine gewisse Zeit einer jüngerschaftlichen Beziehung. Und so lernte dieser Mensch allmählich, seine schweren Angstzustände zu überwinden. Nun, die Gottesdienste, die waren hilfreich. Und auch Dinge, die dieser Mensch gelesen hatte, aber im Persönlichen konnten diese Dinge noch mehr angewendet werden. Man konnte nach Wegen, gemeinsam nach Wegen suchen. Das war ja auch nicht so, dass einer alles weiß und der andere nichts, sondern man sucht, man liest gemeinsam in der Schrift. Ich fasse also zusammen, das praktische Überwinden von Ängsten geschieht unter anderem dadurch, dass wir verstehen, was wahre Gottesfurcht ist, was ihr Gewinn ist für unser persönliches Leben, dass wir darum beten, dass wir uns Zeit nehmen, die Bibel in Zusammenhängen zu studieren, uns diese wichtigen Fragen stellen, wo ist Christus zu finden, was sind seine Versprechen, bedingungslosen Versprechen und seine Versprechen, die an Bedingungen geknüpft sind und was kann ich in der Liebe und im Gehorsam tun, indem wir Zeit zum Gebet verbringen für andere Menschen, für uns selber, für die Gemeinde und an Gottesdiensten teilnehmen, wo wir uns das Wort Gottes zusprechen, zusingen, zubeten und diese jüngerschaftlichen Beziehungen pflegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.